Der Kirchenrat begrüßt die Gemeinde und alle Gäste hier in der Kirche und zu Hause an den Geräten mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 5b. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Weil Georg Schielhus erkrankt ist, leitet Predigerin im Ehrenamt Liane Zwavring-Wemmenhove den heutigen Vormittagsgottesdienst und nicht, wie vorgesehen, den Nachmittagsgottesdienst. Dieser entfällt deswegen. An der Orgel begleitet uns Christoph Wortelen. Die Türkollekte ist für die Rumänienhilfe bestimmt. Nächsten Sonntag laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst hier in die Kirche ein. Pastorin Franke wird ihn leiten. Die Türkollekte ist dann für den gemeinsamen Seniorentreff bestimmt. Nicht mehr auf den Mitteilungsblatt geschafft hat es diese Einladung. Kommenden Samstag, den 26. August, ist der nächste Orgeltreffpunkt mit Liga Vilmane. Alle Organistinnen und Organisten, aber auch Interessierte sind herzlich dazu eingeladen. Das Treffen findet von 10 bis 12 Uhr in der altreformierten Kirche in Oelsen statt. Weitere Hinweise und Mitteilungen bitten wir, dem Mitteilungsblatt zu entnehmen. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, auch ich begrüße euch ganz herzlich. In letzter Zeit hatte ich die Freude, in vielen anderen Gemeinden unterwegs zu sein. Und ich soll und darf euch ganz herzliche geschwisterliche Grüße aus den Gemeinden Kampen-Emden, aus Wilsum, aus Bunde, aus Nordhorn und auch aus zwei niederländischen Gemeinden, aus Pesse und Gramsbergen überbringen. Das habe ich hiermit erledigt. Wir wollen uns sammeln in der Stille. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns singen, Psalm 9, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, ja, so dürfen wir dich ansprechen, Gott. Unser Vater im Himmel. Du bist durch Christus unser Vater geworden. Durch Jesus Christus dürfen wir uns deine Kinder nennen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen wie Kinder mit offenen Herzen und offenen Händen zu dir kommen. Denn wir können dir nichts bringen. Wir haben nichts vorzuzeigen oder geleistet, das nicht du uns ermöglicht hast. Wir Menschen können ohne dich nichts tun. Wir sind von dir abhängig, wie ein kleines Kind von seinen Eltern abhängig ist. Und du meinst es gut mit uns, wie es liebevolle Eltern gut mit ihren Kindern meinen. Du liebst uns bedingungslos, obwohl wir doch so oft meinen, dass wir ohne dich durchs Leben kämen, dass wir unser Leben schon selbst im Griff hätten. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Gedankenlosigkeit, unsere Gleichgültigkeit, unseren Hochmut. Nicht, weil wir es verdient hätten, aber weil du in Jesus Christus unser Vater im Himmel bist. Amen. Gottes Gnade wird uns zugesprochen mit Wörtern aus Hebräer 4. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Als Weisung hören wir auf Epheser 5, Vers 8 bis 20 und danach singen wir die ersten beiden Strophen von Psalm 1.
Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allzeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Wir beten. Herr, wohin kann ich gehen, wenn es dunkel wird in mir? Herr, wohin kann ich gehen, wenn die Kälte in meine Seele dringt? Herr, wohin kann ich gehen, wenn mir die Zeit in den Händen verrinnt? Herr, wohin kann ich gehen, wenn Unruhe mich quält? Zu dir will ich gehen, mein Gott. Deine Gegenwart soll mir Licht und Wärme sein. Deine Nähe soll mir Ruhe und Geborgenheit sein. Darum trete ich vor dich. Nimm dich meiner an. Amen. Thema der Predigt ist heute das Gebet. Und wir wollen uns dazu, wie eigentlich typisch für einen Nachmittagsgottesdienst, aber Umstände halber jetzt vormittags, zwei Fragen aus dem Heidelberger Katechismus genauer ansehen. Zuvor hören wir, wie Jesus seinen Jüngern und damit auch uns das Gebet nahegebracht hat. Wir hören gleich Matthäus 6, Vers 5 bis 13, singen die 5 Strophen von Lied 199 und nach dem Lied freuen sich die Kinder dann auf den Kindergottesdienst und hören dort etwas vom Sauerteig.
Jesus Christus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Das ist ein souveränes Schulkind. Ich lese die Fragen 116 und 117 aus dem Heidelberger Katechismus. Warum ist den Christen das Gebet nötig? Weil es die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert. Und weil Gott seine Gnade und seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Was gehört zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? Erstens, dass wir allein den wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, von Herzen anrufen, um alles, was er uns zu bitten befohlen hat. Zweitens, dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen, um uns vor seinem göttlichen Angesicht zu demütigen. Drittens, dass wir diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet trotz unserer Unwürdigkeit um des Herrn Christus willen gewiss erhören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Liebe Gemeinde, Geschwister im Glauben. Eine Predigt beginnt, zumindest bei mir, immer mit einem Gespräch. Ich spreche mit Gott, mit Menschen von außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Manchmal spreche ich auch ein freundliches oder auch mal ernstes Wort mit mir selbst. Und dann beginnt der Gottesdienstablauf zu reifen. Ich lese, denke, höre, lese nochmal. Und früher oder später in der Vorbereitungszeit schaue ich dann in den Heidelberger Katechismus. Und zwar jedes Mal. Ich komme irgendwie einfach nicht umhin. Der Heidelberger ist, wie gesagt, nicht meine einzige oder auch erste Quelle, aber die 129 Fragen und Antworten helfen mir oft, Gedanken zu ordnen, zu überprüfen oder auch in Worte zu fassen. Die Struktur des Heidelbergers ist klar und einfach. Nachdem wir im ersten Teil unser Elend erkannt haben, unsere Schuld, unsere Hilflosigkeit, ja im Grunde genommen unsere Menschlichkeit, zeigt er uns im zweiten Teil einen Weg aus dem Elend heraus. Einen Ausweg, unsere Befreiung, Erlösung. Und mit Frage 86 fängt der Heidelberger dann seinen dritten Abschnitt von der Dankbarkeit an. Da geht es kurz um das Verhältnis zwischen Erlösung aus Gnade einerseits und guten Werken andererseits. Bevor dann folgerichtig die 10 Gebote in insgesamt 23 Fragen geklärt und auch erklärt werden. Und dann kommen wir bei unserem heutigen Predigttext an, die Predigtgrundlage. Und man konnte das jetzt am Beamer nicht sehen, aber im Gesangbuch sind die Fragen ab 116 mit großen, dicken, roten Lettern überschrieben vom Gebet. Und sie gehören also in den dritten Teil der Dankbarkeit. Und das Gebet kommt dem Heidelberger direkt nach dem Gebot. Gebet und Gebot hängen ganz eng zusammen. Beide sind Angebote Gottes, mit denen wir unsere Dankbarkeit in Wort und Tat zeigen können. Und dabei sind sie nicht voneinander zu trennen. Es ist wie ein bisschen wie auf dem Bild vom Künstler M.C. Escher, was wir gleich sehen werden. Da ist es, genau. Zu sehen ist eine Endlosschleife. Ameisen gehen über ein Gitter. Einige scheinen auf der einen Seite zu laufen und andere sind scheinbar auf der Unterseite unterwegs. Aber wenn man genau hinsieht und den Weg verfolgt, dann merkt man, dass alle Ameisen auf derselben Seite unterwegs sind. Wo ist denn jetzt oben und unten? Die Seiten sind irgendwie nicht klar voneinander zu trennen. Zwei Seiten einer Medaille, in diesem Fall einer Ameisenstraße. Zwei Seiten, die eng zusammenhängen und irgendwie miteinander verflochten sind. Und genau so, sagt der Heidelberger, ist das auch mit Gebot und Gebet. Beide, das Einhalten der Gebote und das aufrichtige Gebet, sind Zeichen der Dankbarkeit von Menschen Gott gegenüber. Und dabei gibt es nicht das eine oder das andere. Ein Mensch kann handelnd beten. Wenn ich mit meiner Händearbeit Menschen liebevoll diene, ist das praktische Fürbitte. Und Fürsorge kann in Gedanken und in Taten geschehen. Fürsorge kann sowohl in der Fürbitte als zum Beispiel auch in der Pflege stattfinden. Und andersherum kann ein Mensch auch betend handeln. Ich denke zum Beispiel an die Worte des Volkskammerpräsidenten der ehemaligen DDR, der gesagt hat über die Montagsdemonstrationen in der Leipziger Nikolaikirche: Wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Betend handeln, betend Frieden stiften. Indem ich das Gespräch mit Gott suche, lasse ich ihn mein Leben bestimmen. Ich gebe mein Leben tatsächlich in seine Hand. Ich lege es aus der Hand. Und das hat Folgen für mich, für mein Leben, für meine Entscheidungen, für mein Tun und Lassen. Das Einhalten der Gebote ist, wie auch das Gebet, eine Lebenshaltung, eine ganzheitliche Lebenseinstellung. Beides kein Punkt auf der To-Do-Liste. Ein Punkt, den ich abhaken kann, wenn er fertig ist. Handeln nach Gottes Willen und regelmäßige Gespräche mit Gott, sie sind eng miteinander verbunden und haben Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Da wird nichts abgehakt. Da wird ausgerichtet. Da wird nichts erledigt. Da wird die Basis gelegt. Und schon sind wir bei Frage 116. Warum ist den Christen das Gebet nötig? Erste wichtige Feststellung: Das Gebet ist nicht etwas, das Gott von uns braucht. Als Christ oder Christin habe ich das Gebet nötig. Versteht mich nicht falsch, ein Gebet ist keine Therapie, keine Selbstreflexion, keine Achtsamkeitsübung. Nein, das Gebet ist das Fundament der Beziehung zu Gott. Es ist eine Antwort auf Gottes Zuspruch von Gnade und Geist. Und wir können durch das Gebet die Beziehung zu Gott aufrechterhalten. Um mit dem Heidelberger zu sprechen, es ist die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit, die Gott von uns fordert. Nicht um sein göttliches Ego aufzuplustern, sondern als Angebot an uns Menschen, damit wir eine Möglichkeit haben, die Beziehung zu Gott lebendig zu halten. Und das Wissen ist wichtig, um ein Missverständnis der weiteren Antwort zu verhindern. Es heißt dort nämlich, Gott will seine Gnade und seinen Geist nur denen geben, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Wie jetzt? Geht es hier um ein Tauschgeschäft? Gnade und Geist für fleißige Beter? Das klingt ja irgendwie ganz nach mittelalterlichen Zuständen. Wer eine Schuld auf sich lädt, kann sie wieder gut machen, indem er 20 Mal das Vaterunser betet. Gnade für Gebet. Oder wie meint der Heidelberger das jetzt? Natürlich meint der Heidelberger das so keinesfalls. Es geht überhaupt nicht um ein Tauschgeschäft. Es geht, um es nochmal zu betonen, um die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Wer aufrichtig betet, hat eine lebendige Beziehung zu Gott. Das ist nur logisch und folgerichtig. Das kann gar nicht anders sein. Und andersherum ist es genauso wahr. Wer eine lebendige Beziehung zu Gott hat, kann gar nicht anders als beten. Ebenso folgerichtig ist, dass ein solcher Mensch sich dann an die Gebote hält oder zu halten versucht. Und eine weitere Folge, eine eng damit zusammenhängende Konsequenz, dass dieser Mensch sich des Bundes mit Gott, Gottes ewiger Treue, bewusst ist. Ursache und Wirkung kann man da nicht mehr sauber voneinander trennen. Das eine bedingt das andere. Gebet, Gebot, Gnade, Treue. Und sie alle sind nur in der Beziehung zwischen Gott und Menschen denkbar und möglich. Und damit hat Frage 116 erstmal ganz Grundsätzliches zum Gebet geklärt. Und danach geht es dann weiter mit einer fast technischen Frage. Was gehört zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? Und als Antwort finden wir eine dreiteilige Erörterung. Erstens, wir sollen nur Gott und nicht sonstige Götzen oder Mächte anbeten. Zweitens, uns muss klar sein, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Nichts als Schuld haben wir vorzuweisen. Und drittens, wenn es darauf ankommt, dürfen wir uns sicher sein, dass unser Gebet trotz aller Schuld, trotz unserer Unwürdigkeit bei Gott ankommt. Und dann in weiteren Fragen bespricht der Heidelberger das Gebet, das Vaterunser, eingehend. Das ein oder andere in diesen Fragen und Antworten würden wir vielleicht heute etwas anders formulieren. Und vielleicht haben wir auch ganz andere Fragen zum Gebet. Zum Beispiel, welche Gebetshaltung ist denn eigentlich richtig? Und ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Drei Geistliche befinden sich in einem Arbeitszimmer und nebenbei repariert ein Techniker vom Störungsdienst das Telefon. Und die drei Männer unterhalten sich über die richtige Gebetshaltung. Der Techniker lauscht. Der erste Geistliche meint, nur gekniet wäre klar, dass man demütig vor Gott tritt. Der zweite sagt, nein, die Sehnsucht und die Abhängigkeit von Gott, die zeigst du viel besser, wenn du stehst und deine Hände hochhebst. Und der dritte ist nochmal anderer Meinung. In der Bibel steht, dass die Menschen im Gebet vor Gott liegen. Man müsste sich also vor Gott auf den Boden legen und die drei Geistlichen diskutieren hin und her, bis der Fernmeldetechniker sich zu Wort meldet und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich mal kopfüber an einem Telefonmast hing. Was ist die richtige Gebetshaltung? Ach, die Körperhaltung ist vielleicht gar nicht so wichtig. Vielmehr ist es die Lebenshaltung und die Erwartungshaltung, eben die Beziehung zu Gott. Und dann wären wir wieder beim Heidelberger. Eine zweite Frage, die wir uns vielleicht in heutiger Zeit stellen, wäre, welches Gebet ist denn nun am wichtigsten? Im Heidelberger wird ja ausschließlich das Vaterunser behandelt und das Gebet ist tatsächlich vielen ein vertrauter Begleiter im Leben. Andererseits wird es in einigen Haushalten und auch in anderen Kirchen nicht so regelmäßig gebetet, weil es immer so heruntergeleiert wirke. Man tut sich damit schwer. Freie Gebete, am besten spontan vorgetragen, das seien die viel besseren Gebete. Dabei hängt doch die Qualität des Gebetes nicht von der Wortwahl, von der Sprechtechnik, von der Originalität und von der Formulierung ab. Freie Gebete und das Vaterunser können sich prima ergänzen. Erstens, die Qualität des Gebetes hängt vom Adressaten ab. Von Gott, der in Jesus Christus zu den Menschen gesprochen und der sie erlöst hat, ab. Zweitens, die Qualität des Gebetes hängt von der Erkenntnis des Betenden ab, dass er mit leeren Händen vor Gott steht. Und drittens, die Qualität des Gebetes hängt davon ab, dass der Betende weiß, mit wem er es zu tun hat. Mit Gott, der seiner Schöpfung treu bleibt. Und genau das ist, was Frage 117 sagen wollte. Gott bleibt treu. Und deswegen beenden wir unsere Gebete ja auch mit dem Wort Amen. Das hebräische Wort Amen kommt aus dem Wortfeld Treue. Gott ist treu. Er gedenkt stets seines Bundes und das ist ganz sicher wahr. Darauf lasst uns betend antworten. Amen. Wir singen noch einmal aus dem Gebetsbuch des Alten Testamentes, Psalm 111, Strophe 1, 2 und 5. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen und in Anschluss die erste Strophe von Lied 384 singen. Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Beten. Vater im Himmel, noch einmal kommen wir zu dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Angebot, das du uns machst. Du möchtest unser himmlischer Vater sein. Kein Strippenzieher hinter den Kulissen, sondern ein liebevoller Vater, der mit uns in Gespräch sein möchte. Ein Vater, der mit uns spricht und der ein offenes Ohr für uns und unsere Sorgen hat. Das ist wunderbar. Das macht Mut. Das verleiht Zuversicht. Wir bitten dich für all diejenigen, die mutlos sind, die keine Lösung für ein Problem sehen, die sich alleine fühlen, die um ihre Gesundheit bangen, die ihre Kräfte schwinden sehen und sich immer mehr ihrer Hilfsbedürftigkeit bewusst werden. Erbarme du dich ihrer. Schenk ihnen, ihren Angehörigen und allen, liebevolle Hände und Gedanken, die den Mutlosen fürsorglich und treu zur Seite stehen. Vater im Himmel, wir bitten dich für alle, die gespannt sind auf das, was kommt. Insbesondere denken wir heute an alle Schüler und Schülerinnen und alle Auszubildenden, für die ein neues Schul- bzw. Lehrjahr startet. Wir bitten dich, schenke ihnen gute Begleiter innerhalb der Schule, innerhalb des Betriebs, in der Familie, im Freundeskreis. Tröste sie, wenn es einmal nicht wie erhofft läuft, und ermutige sie, wenn sie an sich und ihre Fähigkeiten zweifeln. Bewahre sie aber auch vor Hochmut, wenn sie gerade auf der Straße des Erfolgs unterwegs sind. Segne sie alle, damit sie auch selbst zum Segen werden können. Unseren persönlichen Dank, unsere persönlichen Fürbitten bringen wir dir in der Stille. Und wir beten gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Kollekte singen wir die 4 Strophen von Lied 170. indem wir nun den Segen erbitten, wünschen wir uns untereinander, dass wir in lebendiger Beziehung zu Gott bleiben. Das ist ein ebenso alter wie zeitgemäßer Wunsch, den wir mit folgenden Psalmworten aussprechen. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Christopher, hey, what is it?